glaube, 97% der Menschen können mit dem Begriff Kreislaufwirtschaft gar nicht viel anfangen. Und viele denken, das ist sehr komplex und geht allen nichts an. Doch, es geht alle was an. Wir wollen den Leuten Lust auf den Wandel machen. Also nicht mit Verboten und dem Zeigefinger, das kommt nicht gut an, sondern zu zeigen, es ist anders, das macht aber auch Spaß. Wir werden auch in den nächsten Jahren nicht auf Rosen gebettet sein in dieser Stadt. Das ist so, dass die Finanzsituation sich hier nicht irgendwie zum super Besseren wendet. Und deswegen einfach an die eigene Kraft glauben, daran, dass wir eine wunderbare Stadt haben und dass eine Stadt immer davon lebt, dass jeder Mensch auch ein bisschen dazu tut. Wuppertal ist doch eine super Stadt. Total viele nette Menschen, total engagiert, super Ideen. Grün ist es hier, kulturelle Angebote. Warum soll ich woanders hinziehen? Ich bin durch und durch rot-blau. Ich liebe den Wuppertaler Sportverein. Bei manchen meinen, das wäre ein Laster. Ich finde, das ist eine große Freude.
Guten Morgen, Friederike.
Guten Morgen, Tobias.
Heute ist jemand zu Gast. Den kennt in dieser Stadt, glaube ich, fast jeder.
Denn er war mal Oberbürgermeister.
Und hat dadurch, wie er selber sagt, auch die allerletzte Ecke dieser Stadt kennengelernt. Aber heute ist er nicht mehr Oberbürgermeister, sondern er kümmert sich um
Circular Valley.
Circular was? Irgendwas mit Nachhaltigkeit?
Kreislaufwirtschaft.
Startups. Und die kommen alle nach Wuppertal. Das soll er uns mal erklären.
Herzlich willkommen in unserem Podcast-Wohnzimmer, Andreas Mucke.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist sportlich, du trinkst keinen Alkohol, du achtest auf gesunde Ernährung, du arbeitest viel. Hast du sonst noch irgendwelche Laster?
Der ist gut. Ich bin durch und durch rot-blau. Ich liebe den Wuppertaler Sportverein. Manche meinen, das wäre ein Laster. Ich finde, das ist eine große Freude. Seitdem ich klein bin und wirklich seitdem ich zurückdenken kann, bin ich rot-blau. Onkel und Vater haben mich mal mitgenommen zum WSV-Spiel, da war noch Bundesliga. Und seitdem ist auch Günther Prepper mein Held, der Meister. Also da kann Rummenigge, da kann Gerd Müller, die können alle nicht gegen anstinken, das ist so. Und das ist bei mir drin. Ich bin Dauerkartenbesitzer, kaufe mir immer Dauerkarten, gehe da jedes Mal hin, leide mit, aber habe auch eine Menge Spaß. Also das, wenn man das als Laster bezeichnen kann, viele Menschen sagen das. Ich sage nein, wer ein echter Wuppertaler Jung ist, der ist auch rot-blau. Und Mädchen.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Du bist außerdem dabei, Klavierspielen zu lernen. Du hattest kurz bevor du hergekommen bist, noch eine Klavierstunde, wie wir wissen. Wie kamst du denn auf die Idee?
Tja, also als Kind und Jugendlicher, da hatte ich überhaupt keine Lust dazu und gar keinen Bezug zum Thema Musikinstrumente lernen. Aber ich habe sehr musikalische Kinder. Mhm. Die können alle super musizieren. Einer von denen, der Leon, der ist auch Musiker und macht tolle Musik. Und da habe ich immer gesagt, um das ein bisschen verstehen zu können, was sie machen, habe ich mich bei der Bergischen Musikschule angemeldet und habe dann Klavierunterricht genommen. Und das macht so viel Spaß. Ich bin überhaupt kein Virtuose. Ich glaube, meine Klaviererin, wenn die nicht so nett wäre, wird die jedes Mal verzweifeln. Aber ich habe einen Riesenspaß und kann nachvollziehen, was Menschen dabei empfinden, wenn sie es richtig gut können. Und das ist so, es gibt ein gutes Gefühl. Und von daher mache ich das sehr gerne, auch wenn ich jetzt nicht riesige Fortschritte mache. Aber es macht einfach Freude. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, macht man Musik, man muss auch kein großes Talent haben, man kann auch so dabei Spaß haben, finde ich.
Bist du insgesamt so ein kreativer Typ? Also ich meine, du hast ja auch lange auf den Theaterbühnen.
Unter anderem in Kronenberg, ne, im Tick, so gestanden. Theater gespielt.
Warst Don Promillo und Peperoni?
Oh, ja, ja, genau.
Du bist ein Teil davon.
Gut recherchiert, ja, kreativ. Also wenn es ums Malen ging und so, das, also bildende Kunst überhaupt nicht. Da kommen bei mir grauenvolle Dinge bei raus. Aber auf der Bühne bin ich gerne gewesen immer oder bin gerne auf der Bühne. Ich habe mit 16 angefangen, in der Schule im Gymnasium Bayreuther Straße Theater zu spielen. In der Theater AG von Joachim Fries, vergesse ich nie, weil das war nicht nur ein super Lehrer, sondern war eine tolle Zeit. Und seitdem spiele ich Theater, viele Jahre im Schultheater. Übrigens meine erste große Rolle, die ich da hatte, die Hauptrolle, war in einem Stück von Jewgeni Schwarz. Und da habe ich den Bürgermeister gespielt. Finde ich sehr witzig, weil zu der Zeit, da war ich 18, habe ich ja nicht im Traum dran gedacht, dass ich das mal werden würde. Aber dann habe ich viele Jahre im Tick-Theater in Kronenberg gespielt, bis 2015. Sehr schöne Rollen, tolle Stücke waren dabei und habe auch mit der Neuen Wut Theater gespielt. Das ist eine freie Gruppe, die sich damals gegründet hat in den 90er Jahren bei der Wuppertaler Bühnen. habe ich angefangen als Statist und durfte auch mal kleinere Rollen spielen, hatte auch mal einen Stückvertrag. Und jetzt mache ich eigentlich hauptsächlich mit ein paar Freunden zusammen kleinere Stücke mit Hans-Werner Otto, Stefan Otto, Dörte, wer kennt sie nicht?
Aus Heckinghausen.
Weil das passt vom Zeitumfang her auch zu meiner beruflichen Tätigkeit, damit ich auch noch ausreichend Zeit für Proben habe. Denn wenn man im Tick spielt, was wunderschön ist, aber da hat man tatsächlich dann auch 4 bis 6 Wochen lang jeden Tag fast Probe. Und das lässt sich leider nicht kombinieren mit dem, was ich beruflich tue. Schade eigentlich, aber ne, so ist das manchmal.
Gibt es denn Parallelen zwischen der Schauspielerei und der Lokalpolitik?
Ja, komisch, die Frage, die wird mir immer gestellt, wenn es um irgendwelche Interviews geht oder so. Wenn man Politik macht, also ich beziehe das mal auf mich, die Frage jetzt, da macht man das ja aus Überzeugung und man sollte das auch sagen, was man denkt und was man fühlt und beziehungsweise wofür man steht. Auf der Bühne spielt man eine andere Rolle, ja, und schlüpft in einen anderen Menschen rein. Mhm. Und das ist ein Unterschied. Mhm. Sicherlich gibt es auch Politikerinnen und Politiker, die spielen irgendwas, aber eigentlich für mich ist das die Vorstellung, dass ein Politiker oder eine Politikerin das tut, was man sagt und dass man das sagt, was man tut. Um es mal die Johannes Rau zu zitieren, der hat das nämlich mal gesagt. Und von daher sollte es keine Schauspielerei sein. Was natürlich hilft, ist, dass man auf einer Bühne stehen kann, dass man vor Menschen sprechen kann und so weiter. Das ist natürlich ein wichtiges Handwerkszeug, was man braucht, wenn man als Politiker irgendwo auftritt oder in dem man aktiv ist. Aber ich persönlich spiele da nichts, sonst wird es auch keinen Spaß machen. Mhm. Das muss also für mich muss Politik von innen kommen, sonst ist es Kokolores.
Würdest du dich heute noch als Politiker bezeichnen?
Nö. Also ist man Politiker, wenn man Mitglied einer Partei ist, dann ist man ehrenamtlich, politisch engagiert und aktiv. Aber Politiker ist ja eigentlich eher eine Berufsbezeichnung, würde ich mal sagen. Wobei die allermeisten Politikerinnen und Politiker das ja ehrenamtlich machen. Das vergessen die meisten Menschen. Die Leute in den Stadtparlamenten, in den Stadtteilparlamenten, die machen das alles in ihrer Freizeit für uns, für die Gesellschaft. Und das sollte man auch, finde ich, öfter honorieren.
Jetzt ist dir ja, das müssen wir auch kurz streifen, mit der letzten Wahl das passiert, was Politiker nicht so gerne haben, nämlich du bist in der Wahl unterlegen gewesen, in der Stichwahl und warst dann nach 5 Jahren auf einmal nicht mehr Oberbürgermeister. War das ein komischer Moment und wie ist das denn, wenn man dann als Oberbürgermeister sich einen neuen Job suchen muss?
Also zunächst muss man immer damit rechnen, dass man das Amt, in das man gewählt wird, auch wieder verliert. Das ist Demokratie. Da hat man ein geliehenes Amt, was einem von den Menschen, die einen wählen, verliehen und geliehen wird. Und in dem Fall waren es 5 Jahre. Und das muss man immer im Kopf haben, ja, dass das eine begrenzte Zeit ist. So, von daher war das jetzt nicht so, dass man damit nicht rechnet. Außerdem, wenn 2 große Parteien einen Kandidaten aufstellen, gemeinsam, damals die CDU und die Grünen, mit dem Professor Dr. Schneidewind, dann ist das schon eine Nummer, wenn man dann als Sozialdemokrat, die damals auf einem sehr absteigenden Ast waren, was heißt damals, aber dass das...
Gut, dass du es sagst.
Ja, sonst hättet ihr es ja selbst gesagt, aber ich sag mal, dass das natürlich schon mal eine schwierige Ausgangslage war und von vornherein schon schwierig war, dass man da auf über 50% kommt, aber da ich ein Kampfschwein bin, ist das, sagen wir mal, für mich auch ein Reiz, da Attacke zu geben. Und es war ja auch knapp. Mhm. Es war ja jetzt nicht so, dass man da mit großem Abstand Zweiter geworden ist, sondern es waren ein paar tausend Stimmen. Es war wirklich knapp und letztendlich war es bei der Briefwahl, bei der Auszählung so, dass da das Pendel in die für mich falsche Richtung schlug. Gut, das war dann so, war fand ich blöd, weil ich wirklich gern weitergemacht hätte. Ich habe das wirklich gern gemacht, diese 5 Jahre. Aber dann ist das halt so, da muss man sich wieder aufrichten, das Krönchen richten und dann weitermachen. So. Und ja, dann sucht man sich auch neue Arbeit. Beziehungsweise Gott sei Dank riefen dann auch ein paar Leute an und fragten. Und so bin ich dann auch zu Circular Valley gekommen, nämlich, ich weiß noch genau, das war so Mitte November ungefähr. Da rief der Carsten Gerd an, den ja auch viele in der Stadt gut kennen, als Initiator der Wuppertal-Bewegung und Initiator von Circular Valley. Und sagte, machst du schon was Neues? Ich so, ja, ich guck gerade ein bisschen um und habe jetzt erstmal ein paar Wochen mich ausgeruht, weil 1. November war ja quasi der erste Tag außerhalb des Rathauses. Und dann sagte er, brauchst du nicht gucken. Ich habe was für dich. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht, weil genau das ist es. Mhm. Weil nämlich das Thema Circular Valley, Kreislaufwirtschaft, mich schon immer interessiert hat. Das ist auch passend zu meinem Studium. Ich bin Umweltingenieur. Da geht es auch darum, mit Menschen zu interagieren. Mache ich auch gerne. Das ist auch was Politisches, nicht parteipolitisch, aber was Politisches, weil es die Gesellschaft betrifft, die Entwicklung und Vernetzung. Und da habe ich gesagt, super. Mhm. Von daher war das gar nicht mehr so eine Suche, aber es war trotzdem was Neues. Und in einer kleinen Einheit, 10, 12, 15 Leute, die wir da so sind, das ist was anderes als ein Rathaus mit 5000 Mitarbeitern. Aber da ich vorher schon mal eine kleine Gesellschaft geleitet habe, kann ich das ja. Und von daher war das anders, neu, aber macht auch riesig Spaß. Und das, was ich tue, mache ich immer mit großem Elan, mit großer Freude, und weil ich es aus Überzeugung tue, und das eben jetzt auch. Mhm. War eine lange Antwort, aber da waren ja auch viele Fragen impliziert.
Nee, das ist gut. Also du hast gleich mehrere Fragen, die wir schon notiert hatten, mit beantwortet. Insofern vielen Dank.
Ich hatte euer Skript gar nicht gelesen, aber
wir haben es ja nicht zur Verfügung gestellt.
Aber dann lass uns doch mal da bleiben, bei Circular Valley vielleicht, ganz von vorne mal. Was ist denn Zirkularität? Kannst du das erklären? In einfach?
Ja, klar. Da fange ich mal damit an, wie wir heute ja leben. Wir leben heute in einem linearen Wirtschaftssystem. Vorne kommt ein Rohstoff da rein, wird dann umgewandelt, dann hat man ein Produkt, was man gebraucht, konsumiert, verwendet, was auch immer. Und am Ende seiner Lebenszeit wird das in der Regel dann entsorgt. Und dabei hat man dann Möglichkeiten zum Recycling, aber in Wirklichkeit werden in Deutschland aktuell nur rund 13% der Materialien, die man eingesetzt hat, wirklich nur wiederverwendet. Mhm. Wenig. Mhm. In Klammern, in den Niederlanden ist es ein Drittel. Mhm. Ja, also es zeigt, das ist jetzt nicht irgendwie Hexenwerk. So, und das ist ein Weg, der nicht mehr weitergeht, weil wir ja unseren eigenen Ast absägen oder schon abgesägt haben, auf dem wir sitzen, weil die Ressourcen in dieser Erde nicht unendlich sind. Und auch die Lieferketten, wie wir gemerkt haben bei Corona und jetzt durch den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, irgendwo auch mal unterbrochen werden. Das heißt, einerseits Ressourcen schützen, Umwelt schützen, aber auch unabhängig sein. Dazu brauchen wir eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, das, was wir heute hinten entsorgen, dazu darf es nicht mehr kommen, sondern wir müssen alle Ressourcen im Kreise führen. Und das heißt zum Beispiel, dass man schon bei der Entwicklung von Produkten darüber nachdenkt, dass die Produkte reparierbar sind, dass sie möglichst lange halten, dass der eingesetzte Materialaufwand möglichst gering ist, dass ich vielleicht auch umweltfreundliche alternative Materialien einsetze und so weiter. Oder ich überlege, brauche ich das Produkt überhaupt in dieser Form? Ja, und damit fängt es an. Und dann muss man Produkte möglichst lange nutzen können. Wenn ich so ein Telefon modernes angucke mit dem Apfel drauf, da kann man heutzutage selbst gar keinen Akku wechseln. Was machen die meisten Menschen? Okay, Akku kaputt, neues Telefon, neues Mobilgerät. Muss aber nicht sein. Da sind viele seltene Erden drin, andere kritische Rohstoffe und kosten eine Menge Geld. Wenn man den Akku tauscht, verlängert sich die Lebenszeit 2-3 Jahre zum Beispiel. Also ganz kleine, einfache Dinge, wie wir Langlebigkeit erreichen können. Oder Schrauben an Gehäusen wie früher, dass man einen Fernseher reparieren kann, ein Notebook oder ich weiß nicht was. Und das ist im Grunde relativ einfach, Kreislaufwirtschaft. Also das ist ja kein Hexenwerk. Oder ein anderes Beispiel mal aus der Industrie. Wir alle reden von grünem Stahl. Dazu braucht man Wasserstoff. So, aber das geht alles. Klar sind die Mengen noch nicht da, aber damit hätte man große Umweltauswirkungen gelöst und braucht auch jetzt nicht mehr die Kohle, die wir jetzt gefördert haben und die wir nicht mehr fördern wollen. Oder wenn man über Kunststoffe redet. Wenn ich Kunststoff wiederverwenden will, heutzutage wird es in der Regel mechanisch recycelt und dann verschwinden die Eigenschaften von Kunststoff. Ja, Kunststoffe bestehen aus langen Ketten, Polymeren. Und wenn man die öfter erwärmt und recycelt, werden die immer kürzer und dann kann man es nicht mehr nutzen. Aber es gibt Möglichkeiten, Kunststoff durch andere Verfahren wieder zurückzuversetzen in Rohöl. Das heißt, ich kann wieder das Ursprungsmaterial gewinnen, um dann wieder neuen Kunststoff zu machen. Das ist super. Und das sind alles Verfahren, die sind keine Raketentechnik, die gibt es heute schon. Und damit, glaube ich, habe ich hoffentlich versucht, in einfachen Worten zu erklären, dass Kreislaufwirtschaft, was das ist und vor allem, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, was draus zu machen und vor allem, dass jeder von uns selber was machen kann. Denn das ist nicht nur die da oben und die anderen, sondern wir selber, weil wir sind alle Teil des Problems, weil wir alle Ressourcen verschwenden jeden Tag. Im Durchschnitt weltweit erzeugt jeder Mensch pro Tag 35 Kilo Abfälle und Emissionen. Das ist der ökologische Rucksack. Im Durchschnitt. Der Wahnsinn. Also wir können alle nicht nur Teil des Problems sein, sondern auch Teil der Lösung, indem wir darauf achten, dass das, was wir täglich tun, auch der Umwelt dient und wenig Ressourcen verbraucht.
Mhm. Was du da beschreibst, ist ja aber eigentlich ein Perpetuum mobile. Gleichzeitig taucht, ich sag mal, Müll aus dem gelben Sack irgendwo in Südostasien auf. Wir verbrennen noch wahnsinnig viel solche Ressourcen. Es scheint ja also doch ein bisschen so zu sein, als dass es immer noch billiger ist, die Ressourcen zu verschwenden, als sie in solche Wertstoffkreisläufe zurückzuführen und wieder zu verarbeiten. Was muss denn da passieren, dass sich das ändert?
Ein paar Stellschrauben müssen gedreht werden. Wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit, ich versuche es mal zu reduzieren. Aber eine Anmerkung noch. Heute landet kein Müll mehr aus Deutschland in Südostasien, weil es nämlich ein Exportverbot gibt. Aber es hat es gegeben. Aber das ist halt das, was viele Menschen beim Thema Kreislaufwirtschaft im Kopf haben. Der grüne Punkt in den 90ern, die gelbe Tonne, massenhaft Müll in Asien. Das ist vorbei, aber da hat man irgendwie so, naja, einen schlechten Gedanken, wenn man daran denkt. Das ist aber leider eine Sünde der 90er und lange vorbei, aber irgendwie scheint es noch in den Köpfen zu sein. So. Und ich habe eben gesagt, klar, es gibt Möglichkeiten. Du hast gefragt, warum werden die nicht angewendet? Erstens, viele werden auch schon angewendet und in der Industrie ist man oft viel weiter, als man so denkt. Mhm. Bei Circular Valley haben wir ja ein Netzwerk von über 150 Partnern aus der Industrie, aber auch aus Forschung und Wissenschaft. Und da sind viele Unternehmen bei, die im Kleinen schon viele kleine Schritte unternommen haben, manchmal auch große Schritte, um kreislauffähig zu werden. Das hat auch was damit zu tun, dass man auch seinen Stellenwert hier behauptet. Denn wenn man Weltmarktführer ist und hier bei uns in der Region in Circular Valley, das ist die große Rhein-Ruhr-Region, da gibt es über 300 Weltmarktführer, dann muss man auch kreislauffähige Lösungen haben, um in der Weltmarktspitze zu bleiben. Neue Geschäftsmodelle, mit denen man Geld verdienen kann. Denn es gibt ja nicht mehr die Frage, ob wir Kreislaufwirtschaft brauchen, sondern wie wir möglichst schnell dahin kommen. Das ist wie beim Klimaschutz. Und die Unternehmen sagen aber, was ihnen fehlt, ist auch Regulierung. Das hört sich jetzt widersprüchlich an, weil oft heißt es, wir haben Überregulierung. Aber die sagen, wir brauchen alle die gleiche Ausgangsbasis. Und ich habe mal mit einem Werkzeughersteller gesprochen, aus Wuppertal sogar, und habe gefragt, na, eure Griffe, sind die aus recyceltem Kunststoff? Nee, würden wir gerne machen, aber dann sind die Wettbewerber deutlich günstiger und wir haben ein Problem mit unseren Kunden. Und dann sagen die, gebt euch einfach politisch Ziele vor, x% Rezyklate, für alle, dann ist es eben auch wieder ein fairer Wettbewerb. Sagt uns nicht, wie wir da hinkommen, das überlasst man lieber uns mal, ja, aber sagt uns nur die Ziellinie. Und das fordern die zum einen. Zum anderen hat, das fand ich, hat es auf den Punkt gebracht, mal der damalige Chef des Grünen Punktes, mhm, auf einer Veranstaltung von uns, der hat gesagt, als der Ukraine-Krieg so richtig lostobte, schon zwei Jahre ist es her, da stieg der Ölpreis ja in den Himmel hoch. Und er hat gesagt, da hat sich zum ersten Mal das Recycling von Kunststoff wirtschaftlich gelohnt, weil der Rohölpreis so teuer war. Mhm. Was sagt uns das? Es ist günstiger in unserer Wirtschaft, jungfräuliche Rohstoffe aus der Erde zu verbrennen, mhm, zu verwandeln in andere Produkte, als etwas zu rezyklieren. Das ist doch eigentlich ziemlich beknackt, mhm, ja, weil diese Rohstoffe ja nicht endlos verfügbar sind und zudem auch noch ein Klimaproblem verursachen. Das sagt uns doch, wir müssen die Rohstoffe, die wir aus der Erde holen, teurer machen, damit es sich lohnt, auch Alternativen einzusetzen. Und wenn die dann auch skaliert werden, das heißt also, wenn es auch in großen Mengen geschieht, dann werden die Produkte ja auch günstiger. Mhm. Ja, man muss nur einmal den Anlauf haben. Und das fand ich sehr bezeichnend, dieses Beispiel. Und das ist sehr treffend. Und da müssen wir hin. Und wenn man überlegt, wie viele Rohstoffe auch unter menschenunwürdigen Bedingungen und umweltschädlichen Bedingungen aus der Erde geholt werden, in Afrika, in Südamerika, in Asien, das dürfen wir auch nicht vergessen, ist es nochmal ein Antrieb zu sagen, lasst uns doch die Rohstoffe selbst zurückgewinnen, indem wir aus unseren alten Geräten die wieder rausholen. Also wir machen Minenarbeit über der Erde, quasi Urban Mining mit unseren Geräten, mit den Gebäuden, die wir haben und so weiter. Das wäre wichtig und da muss Politik die Rahmen setzen, auch möglichst bald, weil wir auch gar keine Zeit haben. Anfang Mai ist immer der Earth Overshoot Day, englisches Wort, in Deutschland. Das heißt, an dem Tag sind alle Ressourcen verbraucht, die wir für ein Jahr zur Verfügung haben. Das ist doch irre. Im Mai. Also wir brauchen drei Erden. Und deswegen ist es ein Perpetuum mobile, kriegen wir nicht hin. Aber der Idealzustand wäre ja wirklich alles im Kreislauf. Aber wenn wir es schaffen würden, 50%, 60%, 70% mit dem Ziel vielleicht von 80 Mal zu schaffen, dann wäre ja alles in Ordnung, weil es gibt ja noch natürliche Ressourcen. Mhm. Aber wir dürfen sie nicht überfordern. Und außerdem nochmal der Hinweis, viele sagen, ja, da müssen wir alle verzichten. Nee, nicht unbedingt. Nur ist es nur anders. Mhm. Aber es ist anders, aber nicht weniger oder schlechter. Und wir sagen, das sind Geschäftsmodelle, damit kann man auch die Wirtschaft wachsen lassen, ja, bevor es die anderen machen, ne? Bevor es die Amerikaner machen oder die Chinesen. Die Amerikaner haben den Inflation Reduction Act, die haben da 370 Milliarden alleine für grüne Industrie, viel Geld. Und die Chinesen sind ja auch nicht am Kopf gefallen. Lass uns das doch hier machen. Und damit hier in Deutschland, Europa die Wertschöpfung halten, unsere Industrie stärken, weil die brauchen wir nämlich hier. Lange Antwort.
Ja. im Moment geht ja in Deutschland so ein Gespenst um, das Gespenst der Deindustrialisierung. Alle haben Angst, dass es hier der Standort nicht mehr so ist, wie er mal war und eigentlich auch dieses deutsche Know-how verloren geht. Ihr redet ja eigentlich dezidiert dagegen, weil ihr sagt, es gibt weiter Industrie, es gibt auch vielleicht, also zum Beispiel die Stahlindustrie, aber dann eben mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff. Und ihr nennt das die fünfte industrielle Revolution. Was stellt ihr euch darunter vor oder was ist eigentlich so das Zukunftsbild, was hinter eurer Tätigkeit steht? Also wie sieht denn eine Industrie idealerweise vielleicht in 50 oder 100 Jahren aus?
Ja, die Glaskugel habe ich noch nicht jetzt dabei.
Ja, aber ihr habt ja einen Traum dahinter.
Ja, also eine Traum Vision. Ist, ne? Der Traum oder die Vision ist, dass die Industrie es schafft, Stück für Stück ihre Prozesse so zu gestalten, dass sie zirkulär laufen. Es hat ja auch 200 Jahre gedauert bis heute mit der linearen Wirtschaft. Also vor 200 Jahren wurde hier in unserem bergischen Land die erste industrielle Revolution vom Zaun gebrochen mit der Mechanisierung der Industrie. Und dann kam die Elektrifizierung dazu im Ruhrgebiet. Und jetzt wollen wir die fünfte industrielle Revolution machen. Und das heißt doch, dass Unternehmen die jahrzehntelang eingeübten Prozesse komplett verändern müssen. Und das ist eine Mammutaufgabe. Unsere Vision ist aber, dass das in den nächsten Jahren Stück für Stück gelingt, um dann vielleicht in, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren dann auch wirklich komplette Prozesse umgestellt zu haben. Ich bin jetzt nicht so töricht zu glauben, dass wir in 10 Jahren so weit sind. Wenn man mal zurückblickt, die letzten 10 Jahre, da haben wir alle über Elektrifizierung der PKWs gesprochen. Wo sind wir? Also selbst wenn man schnell ist, würde ich mal sagen, in 30, 40 Jahren haben wir nennenswert was zu zeigen. Und das heißt, die Ingenieurinnen, Ingenieure, die Prozessverantwortlichen müssen komplett das Denken verändern, um dann Produkte zu bauen. Es gibt ja schon heute Hersteller, die können Produkte bauen, die lange leben. Und dann muss man dafür sorgen, dass die Produkte, die lange leben, dass man die zurückbekommt. So sieht ein Prozess dann aus, wo man dann die Teile raus nimmt, die man noch verwenden kann. Andere repariert vielleicht und die nicht mehr zu verwenden sind, komplett wieder erneuert im Kreislauf zuführt. Und zwar nicht im Rahmen von runterrecyceln, indem ich daraus eine Parkbank mache aus dem Kunststoffgehäuse, sondern wieder ein neues Kunststoffgehäuse. Das ist die ideale Welt. Mhm. Ja, und um es mal anhand eines Haushaltsgerätes darzustellen. Und das gilt ja auch für andere Produkte. Also die Wertigkeit der Produkte mindestens in der gleichen Ebene zu halten, der sie sind. Weil das passiert heute kaum. Oder in der Regel nicht, außer jetzt bei Aluminium. Das kann man hervorragend wiederverwenden. Oder Stahl und so. Ja. Das ist so meine Vorstellung oder unsere Vorstellung davon. Aber dass wir auch hier im Circular Valley, in der großen Rhein-Ruhr-Region, der Hotspot weltweit sind, wo das geschieht, wo alle hinkommen, um Lösungen zu suchen, wie in Silicon Valley heutzutage alle hinfahren, immer noch nach 50 Jahren, um Lösungen rund um Digitalisierung zu finden. Da sind Startups, Unternehmen, Unis und so weiter. Soll das hier passieren? Das ist uns wichtig. Also Circular Valley ist für die Kreislaufwirtschaft das, was Silicon Valley für Digitales ist. Das ist die Vision. Mhm. Und da haben wir alles, was wir brauchen in dieser Region. Ich habe eben erwähnt, wir haben eine hohe Industriedichte mit Weltmarktführern, die Lösungen brauchen. Wir haben aber auch schon viele Unternehmen, die Lösungen anbieten, wie sagen wir mal Remondis, der Grüne Punkt, aber auch hier im Bergischen Land die AWG, die machen aus Müll Strom, aus dem Strom machen die Wasserstoff und mit dem Wasserstoff treiben die Busse an. Das ist ja super zirkulär. Ja? Das geht ja auch. Und dann haben wir über 70 Forschungseinrichtungen und Unis in diesem erweiterten Bereich der Rhein-Ruhr-Region. Über 70, das ist die größte Dichte weltweit. Und wir haben hier eine sehr attraktive Region, wo man leben kann. Man braucht ja auch für so einen Hotspot, wo alle hinkommen und Lösungen finden und Lösungen entwickeln, auch eine schöne Umwelt, eine attraktive kulturelle Landschaft. Und fünftens haben wir hier Industrietraditionen, die bis heute lebt. Also es gibt Unternehmen, die gibt es seit 200 Jahren. Erfurt Raufaser ist 198 Jahre alt, in der, ich glaube, ab mittlerweile 8. Generation, glaube ich. Und die erfinden sich immer wieder neu. Das sind die Treiber dafür. Auch das ist wichtig, dass Innovation stattfindet in der zirkulären Wirtschaft. Dass es nicht nur um Bewahren geht, sondern um Erneuern, um das, was eigentlich unsere Region stark gemacht hat immer und immer noch stark macht, das Entwickeln, Erfinden, Machen. Und das ist so das, was dafür spricht. Und wenn wir das beherzigen, dann wird es auch so in den nächsten Jahren weitergeben und wir werden immer mehr zirkuläre Prozesse haben, die Welt uns abguckt und sagt, wow, das könnt ihr. Made in Germany war mal ein Markenzeichen, kann damit auch wieder eins werden und der Green Deal der Europäischen Union ist auch dafür eine ganz wichtige treibende Kraft.
Wie muss man sich denn das vorstellen, was ihr bei Circular Valley macht? Also wir haben verstanden, was ihr wollt, wo die Idee herkommt und wo ihr hin wollt. Aber wie ganz konkret setzt ihr das denn um? Was passiert bei Circular Valley jeden Tag?
Die Circular Valley Stiftung wurde vor 3 Jahren gegründet und die hat 3 große Standbeine, auf denen sie steht. Das ist einmal der Circa Economy Accelerator. Das ist ein Accelerator, Beschleuniger, wo Startups aus aller Welt hinkommen. Ich betone aus aller Welt. Mhm. Mit Ideen, Geschäftsmodellen für die Kreislaufwirtschaft. Mhm. Die kommen dahin, physisch, also vor Ort. Das ist nicht alles online, sondern die haben dann ein Programm vor Ort. Zweimal im Jahr findet das statt. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und dann werden die fit gemacht mit Workshops, Vorträgen, Unternehmensbesuchen und so weiter. Und gleichzeitig verbinden wir die mit den Partnern aus einem Netzwerk. Ich habe ja eben erwähnt, wir haben ein wachsendes Netzwerk, mittlerweile rund 150 Partner aus Industrie, aus Wissenschaft, Forschung, aber auch Gesellschaft, Wirtschaftsförderung, IHK sind auch dabei. Und verknüpfen die mit der realen Welt. Also die reale Wirtschaftswelt trifft dann mit Startups zusammen, um zu gucken, wie kann man die Ideen weiterentwickeln, auch in den Tagesablauf implementieren, in die Prozesse und so weiter. Mhm. Viele der Startups entwickeln sich dann weiter, gründen, wenn sie noch nicht hier sind, hier Dependancen, bleiben hier oder kommen auch hierhin, mhm. machen Projekte mit Unternehmen zusammen oder auch Projekte untereinander oder wachsen selber. Zum Beispiel aus dem ersten Batch ist ein Startup, die bauen wiederverwendbare Bausteine. Sie sehen aus wie Duplo ein bisschen. Mhm. Und die bauen jetzt eine Fabrik hier in der Region. Das ist doch super. Mhm. Ja? Und ein anderes Startup, Bioweg, die machen Mikroplastikersatz. Wir kennen doch alle in Kosmetika diese, wie heißt das, diese Dinge, die für Peeling mhm. und so verantwortlich sind. Ne? Mhm. Und das ist Mikroplastik. Ist schädlich für die Umwelt und für uns auch. Ohnehin in ein paar Jahren in der EU verboten. Und die haben Ersatz entwickelt, biologisch abbaubar, auf biobasierten Materialien. Und die sind jetzt mit Bayer zusammen im Campus Monheim und entwickeln da was weiter, nämlich auch für Düngemittel und für Saatgut, weil die sind auch mit Kunststoff ummantelt. Das ist doch super. Die kamen aus Niedersachsen, ja, jetzt in NRW, Wirtschaftsstandort hier vor Ort auch stärken und sind im Circular Valley zu Hause, in Monheim. Und das sind so Beispiele, die zeigen, was wir auf dieser einen Seite tun. Startups mit Unternehmen und Wissenschaft und Forschung. Und dann haben wir den großen Bereich, dass wir die Unternehmen untereinander verknüpfen, entlang der Wertschöpfungskette. Ich habe ja eben am Anfang gesagt, was die lineare Wirtschaft bedeutet, dass man da eine Wertschöpfungskette hat. Und da gibt es Unternehmen, die stellen zum Beispiel Haushaltsgeräte her, sage ich mal als Beispiel. Das kann sich ja jeder vorstellen. Und die setzen dafür Kunststoff ein. Und wenn die sagen, ich möchte gerne recycelten Kunststoff einsetzen, dann sagen die, aber schwierig, einen Hersteller zu finden, der uns genug Mengen bietet. Und dann gibt es Kunststoffrecycler, die sagen, ja, ich würde ja gerne mehr recyceln, aber ich habe keinen Hersteller, der die Mengen mehr abnimmt. Und wir sorgen dafür, jetzt verkürzt ausgedrückt, dass wir die zusammenführen und gemeinsam mal an Beispiel Kunststoffe ein Projekt initiieren, damit die gemeinsam mit weiteren Partnern, vielleicht auch Wissenschaftliche, die das evaluieren, das mal exemplarisch durchführen und diesen Kreislauf schließen. Und das kann man dann auch übertragen auf andere. So, also Projekte initiieren, die zeigen, wie es geht, weil wir wissen das alle, auch wenn man Kinder hat, das Beste ist immer, das vorzuleben, das Beispiel vorzumachen und nicht so sagen, immer, da muss man machen. Ja, aber Papa, du machst das selbst nicht, ist immer ganz ungünstig. Mhm. Ja? Sondern lebendige Beispiele, um dann zu zeigen, es geht. Weil daran mangelt es bei uns. Wir diskutieren uns alle in Deutschland zu Tode. Theoretisch sind wir alle super. Auch Weltmeister wären wir theoretisch. Aber wir alle wissen, auf dem Platz wird gespielt und aufgestiegen oder auch nicht. Also wie beim WSV, ja, also wir waren ja alle schon in der dritten Liga.
Alles WSV.
Ja, wir waren schon in der dritten Liga, aber am Platz müssen die Spielerinnen und Spieler jeweils, auch bei der Frauennationalmannschaft war man ja auch eigentlich weiter, muss man überzeugen. Und das ist die Kunst. Und deswegen sagen wir immer, lasst uns Beispiele zeigen, wie es geht. Und dann macht man es nach. Ja, der Trainer hat nicht immer recht. Und das versuchen wir. Zweiter Bereich ist das Thema Politikempfehlungen. Und damit meine ich nicht, dass wir irgendwelche dicken Bände schreiben, was Politik machen könnte, sondern wir leiten aus der Praxiserfahrung ab, was geändert werden muss. Sagen wir als Beispiel, wir haben ein Startup, die machen aus dem Restmüll, das ist Carbolic, die kommen übrigens aus Remscheid, in den Restmülltonnen ist Kunststoff. Und den können die recyceln, chemisches Recyceln. Aber wenn man aus der Restmülltonne Kunststoff gewinnen will, dann reden wir über Abfälle. Und da haben wir schon das Abfallrecht wieder, ne, was dann im Wege steht. Weil das ja nicht so konzipiert worden ist, dass man aus dem Abfall neue Rohstoffe macht, sondern dass man den Abfall irgendwo deponiert, verbrennt und so weiter. Und wenn man das dann auch aus anderen Ländern holt, aus Holland sage ich mal, dann ist es schon wieder noch komplizierter, weil da eine Grenze zwischen ist. Und solche Themen versuchen wir zu adressieren, indem wir dann Startups und Entscheider aus den Ministerien, Entscheiderinnen zusammenbringen, um nochmal über die praktischen Probleme zu sprechen, weil manchmal ist es ein kleiner Federstrich nur, nicht immer, aber manchmal, um es dann doch möglich zu machen. Mhm. Und das versuchen wir zu unterstützen mit den Ansprechpartnern, die wir haben auf Bundes-Landesebene und zunehmend europäischer Ebene, weil das Land auch sehr stark an unserer Arbeit interessiert ist. Wir stehen im Koalitionsvertrag explizit als gutes Beispiel auf Seite 16 unten. ja, und Ministerin Neubauer ist unsere Schirmfrau und wir haben da auch große Unterstützung durch das Land, egal welche Couleur jetzt. Mhm. Also, demokratische Parteien stehen dahinter, weil sie sagen, das ist eine Chance für unser Bundesland und für unsere heimische Wirtschaft. Die dritte Säule ist dann die der Öffentlichkeitsarbeit, das ist nämlich eine wichtige. Das ist ja auch jetzt hier, was wir hier machen, auch Öffentlichkeitsarbeit quasi. Denn ich glaube, 97% der Menschen können mit dem Begriff Kreislaufwirtschaft in seinem jetzigen Bedeutungsfeld gar nicht viel anfangen. Bei Kreislauf denken die im Sommer vielleicht an Kreislaufprobleme, die man hat bei großer Hitze, aber in Wirklichkeit ist das ein sehr abstraktes Thema und viele denken, das ist sehr komplex und geht allen nichts an. Doch, es geht alle was an. Man braucht das Bewusstsein der Konsumierenden natürlich, wenn man einkauft, wenn man Dinge nutzt. Was heißt das? Kann ich das anders machen? Man ist aber auch gleichzeitig irgendwo Mitarbeitender, Mitarbeitende in einem Betrieb oder in einem Verein. Irgendwo, wo man das Thema immer wieder auch mitnehmen muss, bearbeiten muss, Prozesse neu denken muss oder vielleicht auch politisch bei den Wahlen bedenken muss. Ich weiß nicht was. Also jeder ist betroffen. Und deswegen wollen wir mit niedrigschwellig Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Also keine Folienvorträge immer halten. Das macht man dann da, wo man es auch machen kann. Aber generell läuft das dann mit Schülerinnen und Schülern, mit Workshops ab, die dann auch sehr interaktiv gestaltet sind, auch mit Studierenden. Es gibt Vorträge mit praktischen Beispielen. Da gibt es Bürgervereine und Serviceclubs und so weiter. Und dann nimmt man Beispiele von Startups mit und zeigt dir mal, guck mal hier, ganz einfache Dinge aus dem täglichen Leben. Also keine Sorge, keine Raketentechnik, alles ist machbar. Wir wollen den Leuten Lust auf den Wandel machen. Also nicht mit Verboten und dem Zeigefinger, das kommt nicht gut an, sondern zu zeigen, es ist anders, das macht aber auch Spaß. Und dann kann man Leute mit anstecken, zumindest meine Erfahrung. Also das sind die drei großen Bereiche von Circular Valley und zu jedem Einzelnen könnte ich eine Stunde erzählen. Wir könnten eine eigene Podcast-Serie daraus machen, um das zu vertiefen.
Okay, aber dann sag doch mal vielleicht drei Ideen für den Alltag. Also wie könnte ich meinen Alltag im Sinne der Kreislaufwirtschaft gestalten?
Also ich habe eben ein einfaches Beispiel genannt, das war das mit dem Akkuwechsel bei einem Mobiltelefon. Mhm. Ja, das ist einfach. Mhm. Und bei anderen Dingen muss man halt ein bisschen gucken. Denn
Mieten statt kaufen?
Mieten statt kaufen ist auch gut, wenn die gemieteten Sachen auch wirklich weitergenutzt werden. Mhm. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Modell auch in unseren Diskussionen, dass man den Nutzen in den Vordergrund stellt, nicht das Besitzen. Also eine Waschmaschine, die soll ja waschen. Und ob die jetzt mir gehört oder ob es dem Hersteller gehört, ist doch eigentlich sekundär. Aber wenn es dem Hersteller gehört und der mir die vermietet, trägt der Sorge dafür, dass sie möglichst lange hält. Mhm. Und ich selber habe den Nutzen von sauberer Wäsche. Haben beide was von. Bei Heizung ist es mittlerweile sehr modern geworden, dass man Contracting macht. Das heißt, zum Beispiel die Wuppertaler Stadtwerke bieten eine Lösung an, sie bauen eine Heizung ein, bleibt in deren Eigentum und verrechnen nur die Wärme, weil mir als Mieter oder als Eigentümer ist doch wichtig, dass die Hütte warm wird und eine Heizung bedienen möchte ich nicht wirklich, also in der Regel. Und genauso ist es eben auch beim Thema Kreislaufwirtschaft, das wäre so ein Thema, was man wunderbar betreiben kann, nur gibt es nicht so viele Anbieter, die das anbieten, Mietmodelle, Leasingmodelle. Aber man muss halt genau gucken, deswegen meinte ich eben, einfach ist das mit dem Mobiltelefon oder was ist mit Wasser, mit Getränken. Am besten ist immer aus dem Wasserhahn, aber ansonsten bitte, wenn dann Flaschen aus der Nähe, ne? Mineralwasser aus Hahn ist, ne? Wenig Transport, aus der Nähe stärkt man die heimische Wirtschaft. Glasflaschen können bis zu 50 Mal wiederverwendet werden, dann werden sie eingeschmolzen, gibt neues Glas, super Kreislauf. Mhm. Wenn dann die Energie grün ist, ist es perfekt. Mhm. Ja. Das sind so Dinge, die man tun kann, aber auch vielleicht mal überlegen, brauche ich jetzt wirklich die Klamotten von einem Klamottenhändler, der Fast Fashion macht, also schnelle Mode, nach dreimal Tragen die Sachen weggeworfen werden? Die Antwort kann ich jetzt schon geben, nein. Ja, Langlebigkeit von Produkten, da muss man drauf achten. Schwieriger wird es, wenn man guckt, sind die Sachen wirklich aus recycelten Materialien, sind sie zirkulär, das überfordert viele Menschen. Es ist auch komplex, weil es keine konkreten Angaben gibt. Wenn man mal wirklich ehrlich ist, man geht in ein Geschäft rein, guckt auf den Zettel drauf, ja, 100% Bio, ist denn die Baumwolle dann auch, ja, wo kommt die eigentlich her? Ne? Ist Transport, Energieaufwand, auch wenn sie Bio ist. Eine Bio-Avocado aus Chile ist auch nicht besonders umweltfreundlich, weil nämlich 200 Liter Wasser draufgehen pro Frucht und so weiter. Also ich will sagen, es gibt vieles, man muss sich dessen bewusst machen und ab und zu mal ein bisschen nachdenken und dann kann man auch heute schon sehr viel zirkulär selber tun. Aber am wichtigsten, glaube ich, ist es mal zu sagen, muss ich jetzt unbedingt was Neues haben oder kann ich das noch reparieren, noch wiederverwenden? Ist es nur vielleicht, dass das Gerät nicht mehr den neuesten Stand hat, aber immer noch gut funktioniert? Mhm. Ja, muss ich alle 4 Jahre einen neuen Laptop haben oder kann ich noch 6 oder 8 Jahre nutzen, solange das Betriebssystem noch aktualisiert wird? Das sind Dinge, die kann jeder tun und ich spare auch noch Geld dabei. Das ist ja super, ne? Dann kann man sich eine Dauerkarte beim WSV kaufen.
Also, wir schaffen es nicht, ne? Wir können, so. Ich mag, dass du so flammend reden kannst, also nicht nur für den WSV offensichtlich brennen kannst, sondern auch für. Was war denn dein schönstes oder beeindruckendstes Erlebnis mit Circular Valley? Also es sind ja ganz viele Superlative, haben wir jetzt gehört, ne? Ihr seid international, ihr steht auf Seite 16. So, aber was ist denn dein persönliches Highlight oder eines der Highlights gewesen jetzt in den letzten Jahren?
Mich beeindruckt immer wieder, mit welchem Elan Menschen aus aller Welt, egal welche Hautfarbe die haben, welche Sprache die sprechen, welche Religion die haben, mit welchem Elan die hier hinkommen, mit Ideen zum Thema Kreislaufwirtschaft und hier arbeiten. Und zwar gemeinsam. Da sitzt die Vietnamesin neben dem aus Italien und tauschen sich über Ideen aus und kooperieren. Und das finde ich beeindruckend. In der Welt, wo Kriege herrschen, im Namen von Religion oder von irgendwelchen Wahnsinnigen wie Russlands Präsidenten oder so, denke ich mir, da ist doch noch Hoffnung. Wenn Menschen aus aller Herren, die sich nicht kennen, da zusammenkommen, das finde ich super. Und das finde ich so erstens beeindruckend, das gibt unheimlich Zuversicht für die Zukunft und das ist so für mich immer wieder das schönste Erlebnis. Und da sind dann auch alles, nachdem die bei uns im Programm waren, unsere Alumni, das heißt, die bleiben im Kreise von Circular Valley, weil wir mit denen auf Dauer dann auch zusammenarbeiten. Und das ist eine wunderschöne Gemeinschaft. Also das kann man durch Reisen in der Form, glaube ich, nicht erleben, weil wir mittlerweile schon so viele verschiedene Menschen da hatten aus allen Nationen. Das finde ich beeindruckend.
Du selbst kommst aus Wuppertal, du lebst und du arbeitest hier. Hast du selber Wuppertal mal für länger verlassen? Warst du selber mal länger woanders oder bist du eigentlich immer hier?
Ich war mal ein halbes Jahr in Remscheid. Arbeiten aber auch nur, habe ich nicht gelebt. da habe ich tatsächlich gearbeitet mal. Aber ansonsten habe ich hier die Schule besucht, meinen Zivildienst gemacht, ich habe hier studiert, immer gelebt hier und eigentlich bis auf dieses halbe Jahr immer hier gearbeitet. Aber ich fahre sehr gerne in Urlaub und jetzt war die Frage länger weg, Frage definiere länger.
Mhm. So, Urlaub. Dass sich eine Ummeldung lohnt.
Nee, habe ich noch nicht geschafft. Jetzt war ich ja, als ich in den 80er, 90ern studiert habe als Ingenieur, da gab es das noch in dieser Form noch gar nicht wie heute, dass man viele Auslandssemester machte. Und für den Bereich Sicherheitstechnik, wo ich studiert habe, gab es nur in Mulhouse in Frankreich eine Partneruni, wo ich tatsächlich hingehen wollte mal für ein Semester. Und als es dann soweit war, wurde die Partnerschaft beendet. Mhm. Das fand ich dann nicht so witzig. Ich habe extra vorher nochmal mein Französisch aufgefrischt. Nee, ich bin echter Homie. Mhm. Ja, und bin Old Kid on the Block.
Ja gut, aber wenn die Welt nach Wuppertal kommt, muss man ja auch nicht. Das ist ja auch schön. Also du hast es ja eigentlich andersrum dann richtig gemacht.
Ja.
Du holst die Leute hier hin.
Und ich mag das hier. Ich meine, Wuppertal ist doch eine super Stadt. Total viele nette Menschen. Und wenn man hierher kommt, dann kennt man auch die Wuppertalerinnen und Wuppertaler und weiß, die klingen zwar erstmal ein bisschen bollerköpfig, aber in Wirklichkeit sind das alles herzensgute Menschen. Total engagiert, super Ideen. Wir sind zwar nicht so auf der reichen Seite als Stadt wie vielleicht andere Städte, aber lieber so wie hier als mit erhobener Nase in anderen Städten. Und grün ist es hier, kulturelle Angebote. Warum soll ich jetzt woanders hinziehen?
Du hast vorhin gesagt, als du auf dem Bayreuther warst, hast du mal einen Bürgermeister gespielt in der Theater-AG und hättest dir nie gedacht, dass du das selber mal werden würdest. Bist es aber dann geworden. Wie krass ist das denn eigentlich gewesen, Oberbürgermeister der Stadt zu sein, in der man auch Kind war?
Super.
Ja.
Das ist, also der Stefan Kühn hat immer gesagt, er hätte den schönsten Job in der Stadt als Sozialdezernent. Nee, habe ich gesagt, ich habe den schönsten Job gehabt hier als Oberbürgermeister. Das ist so, das ist eine Ehre. Also alleine schon damals habe ich gesagt, als ich gefragt worden bin, ob ich kandidieren wollte, habe ich gesagt, das alleine ist schon eine Ehre in einer Stadt, die meine Heimatstadt ist, aber wo Johannes Rau schon Oberbürgermeister war und Ursula Kraus. Nee, das ist so, das ist, kann ich gar nicht beschreiben, es ist einfach schön. Man kennt die Stadt, man kennt jeden Winkel und in meiner Amtszeit habe ich wirklich den allerletzten Winkel noch kennengelernt, wo ich vorher noch nicht war. Und alles ist schön. Jede Stadt hat ihre nicht so schönen Seiten, aber in der Summe ist es eine tolle Stadt. Und die Menschen, die man hier kennt, und dann kann man auch, wenn man hierher kommt, sich wunderbar auch für die Stadt einsetzen, weil man sie ja lieb hat, weil man hier aufgewachsen ist und damit verbunden ist von innen. Und also das war eine runde Sache. Und dann haben mich Leute gefragt, immer, wie ist denn das? Da gibt es auch noch wie Gegenwind und so. Sag ich, jo, das ist doch klar, aber das weiß man ja vorher, dass man da auch mal einen auf die Moppe kriegt vom politischen Gegner oder Leserbriefe. Das ist doch normal. Erstens ist es Demokratie und zweitens weiß man ja selbst, dass man auch manchmal mit der Ellenbogen mal ne, was macht. Und da muss man ein dickes Fell haben, aber das darf nicht so dick sein, dass man nicht mehr die Schwingungen spürt der Stadt. Das wäre auch doof, aber man muss so ein dickes Fell haben, dass man nicht jeden Pöbler an sich ranlässt, ne? Und wenn man hier aufgewachsen ist, dann kann man ja auch mit Menschen, die ein bisschen bollerig sind, auch besser umgehen. Mhm. Also von daher war das eine gute Zeit und Punkt. Mhm. Punkt.
Wenn du jetzt so heute durch die Stadt gehst, bist du dann immer noch häufig der Ex-Oberbürgermeister?
Ja.
OBAD?
Ja.
Sagt man dir hier, der Müll war nicht pünktlich, mach das besser?
Nee, das machen sie nicht mehr. Das sagen sie mir nicht mehr, weil die schon wissen, dass ich nicht mehr zuständig bin. Und wenn das jemand sagt, sage ich immer, schreib mal einen Brief ins Rathaus, nicht an mich. Mhm. Aber in der Regel sind es einfach nette, freundliche Gespräche oder auch Erinnerungen. Und ich glaube, am Samstag war ich noch, Freitag war ich noch einkaufen im Akzent, da machten Schülerinnen und Schüler Gesamtschule Kartenberg einen Waffelstand, sammelten für ihre Abi-Feier und die waren so, weiß nicht, 16, 17. Und dann fragte mich so eine Schülerin, Sie sind doch der Andreas Mucke. Ich so, woher, habe ich nur gedacht, woher kennt ihr mich noch? Weil als ich nicht mehr im Amt war, da war die vielleicht 13, 14. Mhm. Und das hat mich gefreut, weil das ist ja auch schön, wenn junge Menschen einen noch wahrnehmen und nicht nur die Älteren, die das ja alles anders verfolgt haben. Ja, aber ist halt vorbei. Mhm. Ja, ist ein Kapitel. Mhm. Und jetzt geht's weiter mit Circular Valley. Mhm.
Was ist das, wo du sagen würdest, das wünschst du dir so für Wuppertal? Oder was ist deine persönliche Wuppertal-Vision?
Was wünsche ich mir für Wuppertal? Da wünsche ich mir weiter so engagierte Menschen, die nicht verzagen. Wir werden auch in den nächsten Jahren nicht auf Rosen gebettet sein in dieser Stadt. Das ist so, dass die Finanzsituation sich hier nicht irgendwie zum super Besseren wendet. Und deswegen einfach an die eigene Kraft glauben, daran, dass wir eine wunderbare Stadt haben und dass eine Stadt immer davon lebt, dass jeder Mensch auch ein bisschen dazu tut. Ich habe das immer gesagt, als ich noch Oberbürgermeister war, dass, wenn die Schülergruppen da waren und andere junge Menschen, dass jeder Mensch in der Gesellschaft aus meiner Sicht die Pflicht hat, sich irgendwo zu engagieren, nach seinen besten Kräften und Möglichkeiten. Also Menschen, die krank sind, älter sind, können natürlich nicht mehr so reinhauen oder gar nicht mehr, wie wenn man fit ist. Aber jeder Mensch, der das kann, sollte eine bestimmte Zeit investieren ins Ehrenamt. Wir selber sind ja auch groß geworden mit Ehrenamt. Wenn man im Sportverein war, gab es dann die ehrenamtlichen Anleiter beim Turnen oder die Trainer beim Fußball und ich weiß nicht was. In den Kirchen, überall sind ehrenamtliche Menschen. Das hält eine Gesellschaft am Laufen und gibt einem selbst ungemein viel zurück, weil ich habe durch mein Ehrenamt oder meine Ehrenämter auch viel gelernt und mitgenommen. Also das ist ein Weg, wie man diese Stadt auch weiterhin inhaltlich reich machen kann. Und wenn jeder Mensch sich einbringt in die Stadt, in die Stadtgesellschaft, dann ist das ja auch eine Wertschätzung gegenüber seiner gesamten Umwelt und man hat seine Stadt auch ein bisschen lieb. Und ich sage mal, so eine Stadt Wuppertal oder jede andere Stadt auch, ist ja das verlängerte Wohnzimmer der eigenen Wohnung. Man lebt da ja. Und die sollte man entsprechend auch so behandeln. Und das fängt schon dabei an, dass man keinen Müll auf die Straße wirft oder irgendwie unachtsam den Gehweg zuparkt. Ich weiß nicht was. Also Wertschätzung. Mhm. Und dann, da hat die Stadt was von. Dann lebt die Stadt auch besser auf. Manchen Ecken der Stadt denke ich manchmal auch ein bisschen Wertschätzung könnte nicht schaden, wenn ich so sehe, wie es aussieht. Es sind Kleinigkeiten oft. Es sind Kleinigkeiten, die es ausmachen. Mhm. Und dann, wenn wir unseren eigenen Wohlstand auch beibehalten oder weiter steigern können, nämlich den Wohlstand der tollen Menschen, der vielen Ideen, des großen Engagements, des ehrenamtlichen oder des, wie man sagt, bürgerschaftlichen Engagements. Das wäre doch schon eine schöne Sache, ne? Mhm. Davon können sich Städte wie am Rhein liegende Städte eine Menge abschneiden. Mit Geld kann man nicht alles kaufen. Da kann man sich nicht mal Meistertitel verkaufen.
Ich wusste gar nicht, dass wir heute eine Fußballfolge machen. So, wenn wir rausgucken, es ist Frühling. Was sind deine persönlichen Tipps und Highlights? Wo sagst du, da ist Wuppertal in der Freizeit, wenn man nicht beim WSV im Stadion ist, wo sollte man unbedingt mal gewesen sein?
Also es ist eine harte Zeit, wenn die Saison zu Ende ist. Es gibt so ein paar Highlights, die ich liebe, aber einfach über die Höhen durch die Wälder gehen. Es gibt den wunderschönen Wanderweg rund um Wuppertal. Da sind über 100 Kilometer, also nicht an einem Tag unbedingt, aber da gibt es Etappen. Und es gibt auch, soweit ich weiß, dazu wunderbaren Führer, der vom Sauerländischen Gebirgsverein erstellt worden ist. Das ist super, da lernt man Wuppertal von einer ganz anderen Seite kennen. Man geht nämlich rund um die Stadt nur durchs Grüne, fast nur durchs Grüne. Super, schön. Und ansonsten, es gibt so tolle Wälder in der Stadt oder Parks. Auf der Hart kann man sich super aufhalten im Sommer oder in den Barmer Anlagen im Nordpark. Da trifft man mittlerweile immer mehr Menschen, weil, sagen wir mal so, blöde Corona für alle war, aber die Menschen die Natur wieder entdeckt haben und auch unsere heimische Natur. Das ist schön. Oder der wunderschöne Vorwerkpark oben am Tülleturm. Das sind tolle, gerade jetzt im Frühling, tolle Orte, wo man hingehen kann. Oder einfach sich ins Luisenviertel setzen und einen lecker Tee trinken. Draußen. Ja, also ich bin da vielfältig unterwegs, auch gern mit dem Fahrrad und ich gebe es zu, auch mit dem Motorrad. Ist auch eine alte Leidenschaft von mir, Motorradfahren ist jetzt nicht ganz so klimafreundlich, ich weiß, aber wir haben eben über Laster gesprochen. Das macht Spaß im Bergischen Land. Also da braucht man gar nicht weit wegfahren, nach Süden in die Berge, sondern wir haben hier im Bergischen Land so viel für die Freizeit rund um Wuppertal. Und allen Leuten, die schlecht über unsere Stadt von außen reden, sage ich, kommt da einfach mal hier hin, guckt euch die Stadt an. Und nach ein paar Tagen sagt er, boah, hätte ich nicht gedacht. Sagen übrigens auch Startups, die bei uns sind, die kommen dann aus Berlin, kam letztens eine junge Frau mit einem Startup und sagte, alle hätten gefragt, was machst du denn da in Wuppertal bei dem Accelerator so 2 Wochen? Und dann sagt die, ist richtig schön hier in der Stadt.
Das stimmt also doch, Wuppertal ist das neue Berlin.
Aber sowas von. Nur viel krasser. Und viel
Wuppertal ist wie Berlin, nur krasser. Das finde ich, ja, das ist ein schöner Satz. Wir spielen zum Schluss ein kleines Spiel. Ich sage einen Satz, ich fange einen Satz an und du sagst ihn zu Ende.
Ah, furchtbar.
Und man darf nicht lange nachdenken. Das ist die einzige Regel. Und der Satz beginnt mit WSV ohne Günther Pröpper ist wie?
Immer schön, aber da fehlt das Salz in der Suppe.
Wuppertal ist am schönsten, wenn?
Wenn die Sonne scheint und es sind 25 Grad.
Bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl werde ich
in die Wahlkabine gehen und mein Kreuz machen.
Herzlichen Dank für deinen Besuch.
Schön, dass du da warst.
Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio.